Also es gibt ein Ereignis, an das erinnere ich mich. Da war ich bei einer besagten Frau, weil man sich ja dann auch trifft mit Frauen in meinem Fall. Und dann habe ich gemerkt, okay, mein ganzes Geld ist jetzt alle. Also ich hatte auch Geld in Aktien drinne und ein bisschen Erspartes. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist mein ganzes Geld weg. Scheiße, du hast gerade in 5 Tagen 2000 Euro verkokst wieder. Und dann habe ich auch 4-5 Stunden geweint.
Kokain ist ja eigentlich schon lange in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen, aber vor allem in den letzten Jahren ist der Kokainkonsum hier in Deutschland richtig stark angestiegen. Und das vor allem bei jungen Menschen. Mittlerweile haben 4,1% der 18- bis 25-Jährigen in Deutschland schon mindestens einmal Kokain konsumiert. Und vor 10 Jahren waren das gerade mal 1,2%. Das heißt, die Zahlen haben sich mehr als verdreifacht. Und in dieser Folge für unsere Podcast-Reihe Summer of Drugs wollte ich verstehen, warum konsumieren so viele junge Menschen Koks und wie fühlt sich so eine Kokainabhängigkeit eigentlich an? Aber auch, wie schafft man es da wieder raus? Und zusätzlich habe ich mich auch gefragt, ob diese steigenden Zahlen vielleicht irgendwas mit dem Leistungsdruck zu tun haben, unter dem viele junge Menschen ja heute stehen. Wenn Friedrich Merz zum Beispiel sagt, wir würden zu wenig arbeiten, wir sind zu faul, wir brauchen Krankschreibungen ab dem ersten Tag. Was macht das mit einer Generation, die ja ohnehin schon das Gefühl hat, ständig funktionieren zu müssen? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich nach einer Person gesucht, die selbst süchtig nach Kokain ist bzw. war. Und habe dann Marco gefunden. Marco spricht auf Instagram ganz offen über seine Kokainsucht und seinen Weg zurück ins Leben. Und in dem Gespräch mit ihm ist mir klar geworden, wie komplex und individuell Sucht sein kann. Marco hat mir zum Beispiel davon erzählt, dass es ihm bis heute schwerfällt, sich eine Stunde lang am Stück zu konzentrieren, wie jetzt in dem Podcast. Und vielleicht hört man das auch an der einen oder anderen Stelle. Ich finde es aber gar nicht schlimm, weil ich fand das richtig cool, dass Marco da so offen drüber gesprochen hat und uns einmal ganz tief mit in seine Suchtgeschichte reingenommen hat. Ich bin aus dem Gespräch auf jeden Fall schlauer wieder rausgegangen und ich hoffe, das geht euch auch so.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Dienstag, der 21. Juli 2026 um 15.30 Uhr.
Ich habe dich ja entdeckt über Instagram bei meiner Recherche für den Podcast hier. Und bin auf dein Profil gestoßen, auf dem du über deine Kokainabhängigkeit sprichst, ganz offen. Seit 2 Monaten, glaube ich, in Reels und da verschiedene Aspekte deiner Abhängigkeit thematisierst. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich dein Profil gesehen habe, ist, warum hast du dich dafür entschieden, deine Geschichte öffentlich zu erzählen?
Genau, also erstmal muss ich natürlich auch sagen, ich habe einen besten Freund. Der hat damit schon vor 1,5 Jahren gestartet und er hat mir halt das Feedback gegeben, dass es so viel einfacher für ihn ist, mit der Sucht umzugehen. Mittlerweile macht es ihm halt auch Spaß und ja, ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren und mich irgendwo auch selber therapieren und ich finde, das funktioniert ganz gut damit, ja.
Ja, dann lass uns doch auch mal über in deine Geschichte reingehen. Du warst mehrere Jahre lang kokainabhängig.
Genau.
Wie viele Jahre waren das genau?
Also angefangen mit Kokain habe ich mit 17 Jahren. Dann hatte ich von 21 bis 23 eine Pause. Da habe ich dann wirklich gar nichts gemacht, nur geraucht halt Zigaretten. Und dann fing das mit 23 wieder an, bis 25, genau.
Du hast gesagt, du hast mit 17 angefangen.
Genau.
Wie würdest du einer Person, die dich nicht kennt, den Marco beschreiben, der du vor dem Kokain, so bevor du das erste Mal irgendwie in Kontakt mit der Substanz gekommen bist, wer warst du?
Also Marco, es fing ja schon an mit MDMA, mit Gras, da war ich 16. Und der Marco vor den ganzen Drogen, also vor 16, der war, ja, der war sozial, der ist zum Sport gegangen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mindestens 3 bis 7 Stunden Sport am Tag gemacht. Also ich habe mir selber immer das Ziel gesetzt nach der Schule. Ich habe einen Realschulabschluss gemacht und habe ich halt immer Sport gemacht nebenbei. Also das hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht. Ich habe immer die Extreme gesucht und ja, dann kamen die Drogen und dann ist das auf einmal übergeschwappt in die andere Richtung. Ja.
Vielleicht kannst du in den Moment auch nochmal reingehen. Du hast es gerade so im Nebensatz erwähnt, dann kamen die Drogen und dann ging es in eine andere Richtung. Erinnerst du dich noch an den Moment, in dem du zum ersten Mal in Kontakt mit Kokain gekommen bist?
Das war eigentlich ein relativ spontaner Moment. Also wir sind, wir haben uns, glaube ich, Gras oder MDMA gekauft. Und dann hat der Dealer halt gesagt, jo, wir haben auch Kokain, habt ihr Bock? Wir hatten halt keine Ahnung und dann haben wir halt ja gesagt. Keine Ahnung, Freundschaftspreis 30 Euro. Dann haben wir uns da ausprobiert, wussten auch am Anfang gar nicht, wie viel jetzt, genau, wie wollen wir das jetzt zu uns nehmen, wollen wir das schniefen, wollen wir das rauchen, ja. Und dann muss ich aber auch sagen, das war natürlich keine gute Qualität und uns hat das dann aber gereizt, weil wir das Gefühl schon ganz gut fanden. Und dann lernt man halt andere Leute kennen und die können einem das halt zu einem noch besseren Preis verkaufen und bessere Qualität und ja, so kam dann das eine auf das andere.
Was wusstest du davor über Kokain? Also hattest du irgendeine Erwartungshaltung, was dann passieren wird, wenn du das zum ersten Mal nimmst? Bist du da mit irgendeiner Erwartung reingegangen?
Man hat natürlich die Erwartung, ja, die Reichen und Schönen machen das und ein bisschen trinken, ein bisschen koksen, sag ich mal. Ist doch cool, also so vor allem mit 16, 17.
Also auch so durch Filme, ja, und was man so kennt, ein bisschen geprägt.
Ja, so eine Lifestyle-Droge,
ja,
halt.
Ja.
Genau, ich muss natürlich auch sagen, ich habe ADHS so und mich hat es mehr beruhigt. Also dann hat man vielleicht auch die, weiß nicht, die erste Liebe kennengelernt und dann ist das irgendwie, das beruhigt dann den Schmerz, wenn man sich getrennt hat. Dann zieht man halt ein paar Bahnen Kokain. Das hat mir ja fast das Gleiche gegeben, muss ich schon ehrlich sagen, wie so die Liebe einer Frau, ja.
Krass.
Ja.
Kannst du das mal beschreiben? Wie fühlt sich das an, wenn man Kokain nimmt? Oder wie hat es sich damals so beim ersten Mal, oder du hast gerade gesagt, das war jetzt noch nicht so die beste Qualität, aber wie hat sich das so in dieser Anfangszeit angefühlt? Kann man das irgendwie beschreiben, wie diese Substanz wirkt?
Also die ersten Male Kokain, ja, da hat man sich halt noch gar nicht so einen Kopf gemacht. Also man wusste auch noch gar nicht, wie genau wirkt das jetzt. Also man hat nur die Fantasie, wie es wirken soll. Und
was war das für eine Fantasie? Das,
ja, halt eher die Fantasie feiern,
gucken, man ist gut drauf.
Man ist gut drauf, mhm. Ja. Das wurde dann mit der Zeit immer kürzer, so dieser Zeitraum. Also ich weiß noch, die ersten Male, wo ich konsumiert habe, da ging es dann so los, so nach 3-4 Stunden, dass man abgefuckt war und zum Ende war es dann wirklich schon nach der ersten Nase, sag ich mal, hatte man schon gar keinen Bock mehr auf die zweite, aber man ist jetzt schon voll im Film drin. Also
es war dann auch schwierig aufzuhören.
Ja, also bei Kokain ist das halt sehr schwer aufzuhören dann. Also es ist nicht wie, ja, also ich habe ja auch Erfahrungen mit Opiaten oder mit Speed oder Amphetamine halt. Das war für mich sehr viel einfacher aufzuhören als, ja.
Wie hast du dich in dem Moment gefühlt, als du high warst, als das Kokain gewirkt hat? Ist man dann mutiger? Ist man irgendwie, fühlt man sich glücklicher?
Wie ausgeglichener. Ich habe mich ausgeglichener gefühlt. Also ich war mehr bei mir. Also ich habe mich geliebt halt selber. Ja.
Okay, das heißt diese...
Man konnte sich selber sehr gut ertragen.
Mhm. Hm. Das heißt, diese Selbstliebe war irgendwie ein Thema, was du davor vielleicht irgendwie nicht so richtig hattest und dann mehr gespürt hast durch die Droge, durch das Kokain?
Glaube, ich habe mir das früher sehr oft durch Sport geholt, halt.
Ja.
Ergebnisse abliefern, in den Spiegel schauen, wow, sehe ich gut aus. Und als der Sport dann halt nicht mehr war, hat man sich das dann halt durch das Kokain geholt. Dieses Gefühl, weil, weiß nicht, ich habe jetzt zu Hause in meinem Elternhaus jetzt auch nicht so viel liebe Worte, sag ich mal, bekommen, dass ich toll bin oder hast du gut gemacht. Das Kokain hat mir halt genau das gegeben.
Okay, das heißt, du hast dich dann irgendwie verstanden gefühlt.
Genau.
Das hat deinen Selbstwert verbessert in dem Moment.
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Und in welchem Kontext oder in welchen Situationen hast du damals Kokain konsumiert? War das hauptsächlich beim Feiern gehen oder wie war das bei dir?
Also die Anfangszeit, da hat man natürlich dann nur am Wochenende konsumiert, meistens dann in Verbindung mit Alkohol oder MDMA oder anderen Drogen. Ja, da habe ich dann auch noch konsumiert mit Personen zusammen. Also wir waren alle dann, sag ich mal, drauf. Zum Ende hat sich das dann ein bisschen geändert und man hat halt überwiegend alleine konsumiert, hat sich dann 3-4 Tage wirklich in sein Zimmer eingeschlossen und ja, keiner hat was von einem gehört und der Kumpel wusste schon wieder, ah, jetzt lasse ich den mal 3 Tage in Ruhe, ja.
Wie schnell ging das? Also du hast gerade diesen Prozess beschrieben, das hat sich dann mit der Zeit verändert. Waren das erstmal nur ein paar Monate oder ein paar Jahre, in denen du konsumiert hast, wenn sich das ergeben hat? Oder hast du da relativ schnell festgestellt, das wird irgendwie mehr oder das fließt auch in meinen Alltag mit rein?
Bei Kokain muss man natürlich sagen, die Droge ist teuer. Also man muss dann auch schon irgendwie Geld verdienen. Ansonsten kriegst du halt deinen Stoff nicht. Und ja, dann, ich weiß nicht, ich hatte mit Ende 16 eine Ausbildung, da hatte ich 450 Euro verdient. Dann habe ich die mit 19 gewechselt, dann hatte ich 1.500, sag ich mal, netto für mich. Musste jetzt zu Hause nicht so viel Geld abgeben bei meinen Eltern. Und ja, mit 1.500 Euro. Und wenn man sich das dann auch ein bisschen mehr auf Menge holt, kommt man schon besser hin natürlich als mit 450. Also ja, je mehr Geld man hat, je schneller steigt natürlich der Konsum.
Kannst du dich noch erinnern, wie viel von deinem Gehalt oder von dem Geld, was du monatlich zur Verfügung hattest, dann so für Drogen oder für Koks draufgegangen ist?
Alles.
Alles?
Alles, ja.
Und hast du dann noch andere Freizeitaktivitäten gehabt? Wie hast du die finanziert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich bin auch nicht in Urlaub geflogen oder
okay.
Auf so eine Sachen habe ich dann verzichtet. Ja. Also es war dann wirklich nur, ja, sich einigermaßen Klamotten kaufen, irgendwie ein bisschen essen und dann zum Entspannen halt koksen. Also da ist schon sehr viel Geld auf jeden Fall draufgegangen.
Und war das für dich zu der Zeit noch so, dass du dich damit gut gefühlt hast oder gab es da schon innerlich so Zweifel oder Gedanken, warum mache ich das eigentlich?
Die Zweifel kamen meistens erst nach 1-2 Tagen, wo man drauf war. So, Mann, du hast aber ein Problem. Aber bis zum nächsten Konsum ist das halt schon wieder vergessen, ne? Und ja, ist irgendwie so ein Teufelskreis. Man kann sich selber dann nicht mehr vertrauen. Und ja, ist auch sich schwer einzugestehen, dass man ein Problem hat. Aber ich denke, das ist mit Alkohol so und mit anderen Drogen genauso. Also bis dieser Punkt kommt, dass man sich eingesteht, ich habe ein Problem mit Drogen, da muss einiges passieren und man muss erstmal richtig auf die Schnauze fallen, sage ich mal. Ja.
Zu dem Punkt werden wir auf jeden Fall auch noch kommen, weil Das Ziel ist ja auch so ein bisschen jetzt in diesem Podcast einmal deine Suchtgeschichte durchzugehen, um zu verstehen, was bedeutet es eigentlich, abhängig von so einer Substanz zu sein, wie fühlt sich das an und auch wie war der Prozess bei dir, also wie hat sich das verändert? Wir waren ja jetzt gerade noch so an dem Punkt, du hast gesagt, es ging irgendwie los, da war irgendwie so ein Reiz da, es war irgendwie interessant und es ist aber dann auch mehr geworden. Hast du dir damals in der Zeit dann auch selber irgendwelche Regeln für den Konsum gesetzt und die dann selbst wieder gebrochen oder wie hat sich das entwickelt?
Also ich bin eine Person, ich sag immer entweder alles oder nichts und ich habe mir ganz oft gesagt, bestimmt schon 200 Mal, ich höre heute auf. Also dieses, ach am Wochenende, das kam für mich gar nicht in die Tüte, sondern ich höre heute auf. Ja, das hat dann vielleicht auch mal 2 Wochen gehalten, das Wort, was ich mir selber versprochen habe, aber länger auch nicht. Und wie gesagt, die längste Zeit meiner Abstinenz war von 21 bis 23, das waren etwas mehr als 1,5 Jahre, ja.
Was genau ist das Versprechen hinter dem Kokain, also so dein persönliches Versprechen? Also was war sozusagen das, der Gedanke, dass du wusstest, okay, das passiert jetzt mit mir, wenn ich die Droge konsumiere? Was hast du dir davon erhofft oder was war sozusagen, worin genau besteht die Abhängigkeit? Warum will man das immer wieder haben?
Ich glaube, tief im Inneren weiß man, dass man eine Abhängigkeit davon hat und der größte Punkt ist auch gar nicht das Geld, sondern man ist ja nicht, also ich war nicht ich selber. Also man hat natürlich auch Dinge gemacht, worauf man nicht so stolz ist. Und das ist ja auch mit Scham verbunden.
Hast du da ein Beispiel, worüber du sprechen möchtest?
Es kam schon vor, dass man sich dann, weiß nicht, also Chats mit Frauen, wo man sich am nächsten Tag wieder gedacht hat, Mann, was habe ich denn jetzt gemacht? So, nein, ich will mich heute nicht mit dir treffen. Mhm. So, solche Sachen. Also, das war irgendwann ganz normal, dass, wenn man Kokain konsumiert hat, dass man spätestens nach einer halben Stunde sein Handy aufgeschlagen hat mit irgendeiner Dating-App. Ey, willst du dich treffen oder keine Ahnung.
Und das hast du dann aber im Nachhinein bereut, weil an sich ist es ja erstmal nicht schlimm, eine Dating-App zu öffnen. Und
aber natürlich mit dem Hintergrund, ja, jetzt irgendwie eine schnelle Nummer oder so. Und man ist das ja eigentlich gar nicht. Also da hat man gemerkt, das ist die Droge und das bin ich wirklich nicht.
Wie hat es dein Denken sonst noch so verändert? Weil du hast gerade gesagt, wenn du das konsumiert hast, dann warst du nicht du selbst. Also die Droge hat dann sozusagen das Steuer übernommen in deinem Kopf. Und was waren dann so Gedanken, die dir durch den Kopf gegangen sind? Also will man dann einfach, geht es darum, irgendwie Party zu machen, irgendwie Frauen zu treffen? Oder will man funktionieren? Also was macht das mit deinem Gehirn, mit deinen Gedanken?
Ich glaube, ich hatte einfach verlernt, mir Ziele zu setzen, die auch realistisch sind und die ich erreichen kann. Und ja, man will sich ja beglücken. Und wenn man diese Ziele, wenn man keine Ziele hat, die man erreichen kann, dann muss man sich ja irgendwie anders beglücken. Und ja, nach einer Zeit weiß man halt, wenn man Kokain konsumiert, wie man das am besten tut. Nämlich eine Bahn Kokain ziehen. Ja.
Das heißt,
also man weiß, es funktioniert ja auch. Es ist ja, also jede Droge funktioniert ja auch. Es ist halt der leichteste Weg, um sich Gefühle abzuholen.
Inwiefern, also wie kann der Alltag funktionieren, wenn man parallel trotzdem die ganze Zeit Kokain konsumiert? Also wie war das bei dir? Hast du das vor der Arbeit konsumiert, um leistungsfähiger zu sein? Hast du es ja während der Arbeit konsumiert? Wie genau ist dieser Prozess gewesen in deinem Alltag? Also wie hat sich das in deinen Alltag eingeschlichen?
Also ich muss erstmal sagen, ich habe mit Ende 17 habe ich die Ausbildung zum Koch angefangen. Da fing es dann bei mir schon an mit Amphetamin und gelegentlich Kokain, aber Amphetamin halt einfach, weil es günstiger ist.
Vor der Arbeit?
Vor der Arbeit. Also ich habe nie während der Arbeitszeit konsumiert, weil ich mich dann nicht konzentrieren konnte auf Amphetamin oder auf Kokain. Und nach der Arbeit ging es dann wieder weiter und dann bis 2 Stunden kurz vor der Arbeit. Also ich hatte auch immer Paranoia, dann auf Droge, auf Arbeit zu sein. Deswegen nie auf Arbeit. Ja, mit 23 war es dann ein bisschen anders. Irgendwann ist dann die Hemmschwelle auch weg und dann versteht man sich auch mit den Arbeitskollegen, dann war man mit denen auch schon trinken. Dann wissen alle, dass du kokst und, sag ich mal, auch alkoholabhängig bist. Und ja, dann geht man halt runter auf Toilette während der Arbeitszeit, alle 20, 30 Minuten. Und die wissen irgendwie schon Bescheid, ah, warum macht der schon wieder so eine Mucke an? Was ist da los? Der kann sich gerade gar nicht konzentrieren.
Aber wenn du es vor der Arbeit konsumiert hast, hast du dich dann auch leistungsfähiger gefühlt als ohne die Droge? Weil Kokain ist ja auch, ne, ist ja irgendwie dafür bekannt, dass man irgendwie, man ist wach, man ist fit. War das auch so der Effekt, den du gespürt hast oder war es bei dir anders?
Also ich muss sagen, ich habe nie direkt in den ersten Stunden Kokain konsumiert, sondern meistens dann wirklich in den letzten 2, 3, um mich zu belohnen. Genau. Also es war für mich mal eine Belohnung und ich wusste, dass ich auf Kokain nicht so gut arbeiten kann und auch nicht die Leistung erbringen kann, die von mir verlangt wird. Wenn man dann da eine Bongleiste hat und man ja auf der 1, keine Ahnung, ist ein Salat, dann auf der 2 irgendein Rumsteak, auf der 3 und dann hat man da 20 Bongs. Also das hätte ich nicht hinbekommen auf Kokain. Da muss ich nüchtern sein. Und das wusste ich auch, genau. Aber wenn ich das hinbekommen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch während der Arbeitszeit immer konsumiert.
Ich würde gerne noch so ein bisschen mehr verstehen, was genau diese Leere war oder diese Leerstelle, die das Kokain dann für dich gefüllt hat. Also warst du generell unzufrieden mit deinem Leben davor oder gab es irgendwelche Dinge, die einfach schlecht gelaufen sind, wo das Kokain dir dann sozusagen helfen konnte, diese Lücke zu füllen?
Wie gesagt, ich habe mir immer sehr große Ziele gesetzt. Ich wollte mit 12, wusste ich irgendwie schon, okay, irgendwann will ich mal irgendwas mit Sport erreichen, will Millionär werden, will das Ganze, was man halt auf YouTube sieht und was einem vorgelebt wird. Und dann hat man irgendwann gecheckt, okay, du hast jetzt deinen Realschulabschluss, weißt nicht mal, welche Ausbildung du machen willst. Mhm. Okay, dann fängst du mal eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker an. Das hat mir dann auch nicht viel gegeben. Dann ist man wieder planlos. Dann habe ich mich von meiner ersten Freundin getrennt.
Also so ein bisschen so eine Orientierungslosigkeit.
Ja, Orientierungslosigkeit.
Einfach, man weiß nicht genau, wohin.
Genau.
An dem Punkt stehen ja auch viele irgendwann mal in ihrer Jugend oder als junger Erwachsener. Und das Kokain hat dir dann... Hat dir dann wieder Selbstvertrauen gegeben oder hat dir sozusagen hat dich das vergessen lassen, dass du diese Ziele eigentlich mal hattest?
Genau, das ist es, ja. Also okay. Das Kokain hat mich halt meine ganzen Probleme und alles, was eigentlich auf meinen Schultern liegt und was ich machen möchte oder wollte, einfach vergessen lassen. Also ja, ich habe immer, wenn man Kokain konsumiert, vergisst man halt seine Probleme. Also ich hatte nie Probleme, wenn ich konsumiert hatte. Ich hatte die Probleme immer danach. So kam es einem vor und deswegen
wolltest du den Zustand immer wieder erreichen,
weil
er dich von deinen Problemen weggebracht hat.
Genau.
Verstehe. Und also mit dem zunehmenden Konsum, hast du ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, hat sich ja auch dein Leben verändert. Inwiefern hat die Droge, das Kokain, deinen Alltag verändert? Oder hat sie ihn gar nicht so richtig verändert? Weil du trotzdem weiterhin funktioniert hast und deinen Job weiter ausgeübt hast.
Ich würde sagen, ich habe die Droge eigentlich relativ gut in mein Leben integriert. Das ist auch, finde ich, aber das Schlimme daran. Also Kokain ist halt auch eine Droge, das sieht man jetzt auch nicht unbedingt jeden an. Also ich konnte, sag ich mal, meine Eltern besuchen gehen und davor etwas Kokain nehmen. Also denen ist nichts aufgefallen. Also es lässt sich sehr gut integrieren in das Leben.
Wussten deine Eltern das dann irgendwann oder hast du das immer verheimlichen können?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so den besten Kontakt zu meinen Eltern. Ich hatte ja mit meiner Mutter nochmal gesprochen und sie wusste anscheinend gar nichts davon. Mhm. Ich hatte ja halt einmal mit 21 gesagt, so dass ich das nicht mehr schaffe, alleine da raus. Da war ich im Wald, habe mich da ausgeheult, dann habe ich sie angerufen und dann hat sie mich einmal gefragt, als ich dann zu Hause war, was ist denn los? Dann meinte ich, ach nee, geht schon wieder. Das war dann halt schon wieder 2 Tage danach. Mhm. Genau, dann meinte ich, das geht schon wieder. Und jetzt hat sie das erst mitbekommen, wo ich auf Therapie war. Genau, wo sie mich dann besuchen gekommen ist. Und da hat sie sich dann sehr Sorgen gemacht um mich. Genau.
Welche Rolle spielen Freunde in dem Zusammenhang? Also hattest du damals dann nur noch Freunde, die auch Kokain konsumiert haben? Oder gab es noch andere Freunde? Und wenn ja, haben die dich auch mal auf deinen Konsum hingewiesen? Oder war das mal so ein Thema, dass Freunde gesagt haben, ey, das wird jetzt hier gerade ein bisschen problematisch, hör mal lieber auf damit?
Also klar, man hat natürlich ein paar Bekannte von früher aus der Schule, aber das waren auch wirklich nur Bekannte. Also man sieht sich ab und zu mal beim Einkaufen oder wenn man draußen ist oder irgendwo auf einer Feier, dann komme ich ja aus der Gastro, dann hat man Arbeitskollegen, mit denen gibt man abends dann auch noch trinken und denen stört das auch nicht. Also die haben damit gar kein Problem, wenn ich dann da mein Kokain konsumiere, weil die trinken ja auch Alkohol. Und richtige Freunde, also ich würde sagen, ich habe einen richtigen Freund, den kenne ich schon 20 Jahre. Das ist wie der gesagte, der seit 1,5 Jahren auch die Videos macht. Genau, und wir haben uns aber auch gegenseitig sehr runtergezogen mit Kokain oder allgemein mit Drogen. Ja, aber am Ende haben wir uns auch nur noch getroffen. Also ich würde so sagen, ich habe keine Freunde außer ihn. Das andere sind wirklich Bekannte. Mhm. Und die haben uns dann gegenseitig nicht gut getan. Und wenn der eine mal clean war, dann hat der eine den anderen, sag ich mal, belastet und umgekehrt.
Okay. Genau. Und heute seid ihr aber beide
clean. Heute sind wir beide clean, genau.
In dieser Zeit, als der Konsum immer mehr geworden ist bei dir, wenn man dir da das Kokain weggenommen hätte, was wäre dann noch übrig geblieben von dir? Also wie viel deiner Identität hat sich damals durch das Kokain, durch die Substanz definiert? Also hattest du noch andere Hobbys oder ging es eigentlich auch in deinen Gedanken und ging es jeden Tag um Kokain in deinem Kopf?
Also über welche Zeit sprechen wir da? Jetzt vor einem Jahr oder?
Also wir waren ja gerade an dem Punkt, du hast gesagt, es ist irgendwie mehr geworden, es hat sich in deinen Alltag integriert, so in dieser Zeit.
Ja.
Oder ich stelle die Frage vielleicht mal anders. Wie viel hast du damals, als du, sagen wir mal so, am Peak warst deines Konsums, wie oft hast du da an Kokain gedacht?
Ich habe auf jeden Fall täglich an Kokain gedacht. Also zum Ende habe ich auch täglich konsumiert und ja, da habe ich täglich dran gedacht.
Und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen die Entwicklung beschreiben. Also wann war denn die Phase, in der es wirklich am schlimmsten oder am heftigsten war? Beziehungsweise wie oft hast du in dieser Phase Kokain konsumiert und wie sah dein Leben aus, als die Sucht für dich persönlich am schlimmsten war?
Genau, also das war letztes Jahr, vom März bis September. Da habe ich schon mein Umfeld auch gewechselt, also auch mein Arbeitsumfeld. Bin von der Gastro im Hotel rein in die Kita, weil ich dann feste Arbeitszeiten hatte. Das hat auch 2 Monate so funktioniert. Und dann habe ich halt wieder zu Kokain gegriffen. Und ich kann ja mal kurz beschreiben, wie das so ablief. Also ich habe um 6 Uhr angefangen zu arbeiten bis 14.30 Uhr, halt ganz normale Schicht. Und um 12 Uhr habe ich mir dann halt mein erstes Kokain geholt. Und so ging das halt täglich bis September letzten Jahres. Genau. Am Anfang waren es 3 Gramm und zum Ende waren es da wirklich 10 Gramm Kokain am Tag. 5 bis 10 Gramm.
Hast du am Tag dann auch konsumiert?
Am Tag konsumiert, genau.
Also ich kenne mich jetzt nicht ganz genau aus, aber das ist, glaube ich, ziemlich viel.
Das
kann
ist
man so
ziemlich
sagen,
viel,
oder?
Ja. Das ist ziemlich
10 Gramm pro Tag. Und wann hast du zum ersten Mal festgestellt, ich bin süchtig, ich muss was ändern?
2 Monate, bevor ich in die Reha reingegangen bin. Davor hat man sich gesagt, ich kriege das noch hin. Dann habe ich aber, wie gesagt, fast ein halbes Jahr täglich konsumiert, dann weggelassen und dann habe ich gemerkt, ich kriege das nicht hin. Ich kriege das alleine nicht hin. Dann habe ich mir direkt auch Hilfe geholt und ohne Hilfe hätte ich es auch nicht geschafft.
Und gab es zu der Zeit oder bevor du dir Hilfe geholt hast, auch Menschen, die versucht haben, dir zu helfen aus deinem Umfeld oder die du vielleicht auch kontaktiert hast, die dir vielleicht auch in irgendeiner Form helfen konnten? Aus der Familie oder aus dem...
Na, das habe ich schon ganz geschickt gemacht. Also ich habe mich sozial sehr isoliert und hatte halt, wie gesagt, dann nur meinen einen besten Freund, der selber konsumiert hat. Ja, er hat den Startschuss gegeben. Also er hat 2 Monate vor mir mit der Reha angefangen und hat mich dann auch motiviert, das so zu machen. Ja, bis ich dann auch natürlich begriffen habe, ich schaffe das alleine gar nicht mehr. Also das war schon eine schlimme Zeit für mich auch.
Gab es da irgendein besonderes Ereignis oder erinnerst du dich noch an bestimmte Momente, die besonders schlimm waren, in denen du das festgestellt hast, so geht's nicht weiter oder was mache ich hier eigentlich gerade?
Also es gibt ein Ereignis, an das erinnere ich mich. Da war ich bei einer besagten Frau, weil man sich ja dann auch trifft mit Frauen in meinem Fall. Und dann habe ich gemerkt, okay, mein ganzes Geld ist jetzt alle. Also ich hatte auch Geld in Aktien drinne und ein bisschen Erspartes. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist mein ganzes Geld weg. Scheiße, du hast gerade in 5 Tagen 2.000 Euro verkokst wieder. Und dann habe ich auch 4-5 Stunden geweint. Ja, und das war für mich wirklich, also daran erinnere ich mich. Das war...
Und da warst du dann alleine, hast dich zu Hause alleine eingeschlossen und dann einfach konsumiert? Oder wie ist das?
Teils, teils. Also wie gesagt, entweder war ich unterwegs oder halt zu Hause. Aber meistens nach 3 Tagen dann zu Hause. Da bin ich dann nicht mehr rausgegangen. Man isoliert sich ja dann doch sehr.
Und wie schwierig ist es dann aus so einer Situation heraus, sich wirklich zu überwinden oder den Schritt zu gehen, dass man sagt, ich muss mir Hilfe holen von außen?
Also mir musste es so schlecht gehen, dass es mir völlig egal war, jetzt die Hosen runterzulassen und auch einer Person einfach mal offen und ehrlich zu sagen, was gerade los ist. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, ob ich es schaffe. Also wer gibt mir denn die Garantie, dass ich das dann schaffe mit der Therapie? Und stand ja für mich gar nicht fest, ob ich das schaffe.
Hattest du in der Zeit auch Angst? Angst, wie es mit dir weitergehen könnte oder was vielleicht auch gesundheitlich mit dir passiert, wenn du es nicht schaffst?
Naja, man hatte Hallus und hatte halt sehr schlechten Schlaf. Also ja, man dachte sich halt schon, okay, bleibt das jetzt eine Ewigkeit? Also ich bin eingeschlafen, habe Schatten gesehen, bin aufgestanden, habe Schatten gesehen, im Traum Schatten gesehen. Also man hatte auch Verfolgungswahn und man hat jede Sekunde an Kokain gedacht. Und das ging wirklich 3-4 Monate so, auch noch in der Reha. Und ja, also ich hatte auch immer einen Blutdruck von 180, 200 zu
krass.
90, okay. 115, genau.
Aber das weißt du, weil du dich dann selbst damals schon den gemessen hast oder weil...
Auf Reha, genau, ja, auf Reha, okay, wurde dann, der dann gemessen, okay, täglich, ja, morgens, mittags, ja, abends, genau.
Und dann hast du dich entschieden, nachdem es dir wirklich so schlecht ging, dass du keinen anderen Ausweg mehr gesehen hast, als dir Hilfe zu suchen, hast du dich entschieden, eine Therapie zu machen.
Genau.
Wie hast du das, also war es leicht, da reinzukommen? Weil das ist ja auch immer so ein Thema, ne? Wie kommt man schnell irgendwie an die Hilfe, die man braucht? Und wie hast du die Hilfe gefunden? Also hast du dann einfach gegoogelt, irgendwie Therapie, Kokainabhängigkeit, und ging das dann ganz schnell oder hat es länger gedauert?
Man kann ja bei Google eingeben, Suchtberatungsstelle. Mhm. Da bin ich dann auf die Caritas gekommen. Mhm. Genau, die war in Falkensee. Dann habe ich da einen Termin vereinbart. Muss aber sagen, mit der Person bin ich nicht klargekommen richtig. Aber das ist manchmal so zwischen Therapeuten. Genau, und das hatte ich dann abgebrochen, weil mir die Person halt auch gesagt hat, das kann jetzt 3-4 Monate dauern. Und man hat ja trotzdem die ganze Zeit weiter konsumiert. Und dann hatte man den Glauben verloren. Und dann habe ich nochmal mir eine bei der Caritas in Nauen Hilfe geholt. Das war dann letztes Jahr im September. Genau, da habe ich mir dann das zweite Mal Hilfe geholt. Und da ging es dann wirklich fix. Also innerhalb von einem Monat 4-5 Mal hin. Und dann hatte ich auch schon meinen Platz.
Und glaubst du, dass es für dich als Mann schwieriger war, diesen Schritt zu gehen, sich dafür zu entscheiden, dass man Hilfe will? Weil wir auch so sozialisiert sind, dass es als Mann vielleicht nicht so okay ist, über Gefühle, über Gedanken zu sprechen und sich von außen Hilfe zu holen. Also glaubst du, das hat eine Rolle gespielt?
Also ich glaube, das im Unterbewusstsein hat das bestimmt eine Rolle gespielt, aber ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen. Also
okay, dann würde ich einfach nochmal gerne mit dir das Thema so ein bisschen öffnen, weil ich habe mir natürlich jetzt auch in der Vorbereitung für den Podcast nochmal so ein paar Zahlen angeguckt, also wie viele Leute konsumieren in Deutschland Kokain, und vor allem bei jungen Erwachsenen gehen die Zahlen nach oben. Also es gab 2025 eine Studie, die besagt, dass bei den 18- bis 25-Jährigen 4,1% schon mal mindestens einmal Kokain konsumiert haben. Und das ist im Vergleich zu 2015 waren es 1,2%, also mehr als das Dreifache. Also kurz gesagt, die Zahlen steigen stark. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so viele, also ich meine, du hast es ja auch als junger Mensch, als Jugendlicher begonnen. Hast du eine Erklärung dafür, warum das auch so viele andere junge Erwachsene konsumieren?
Also ich würde erstmal sagen, also so alt bin ich ja noch nicht, also ich bin jetzt 25, aber ich würde schon sagen, dass die Hemmschwelle einfach geringer geworden ist, mal was zu probieren, weil es macht ja irgendwie jeder und jeder Rapper redet darüber und ist doch nichts dabei, eine Nase, so, ja, oder dann Sprüche, ja, von einer Nase ist noch nie jemand süchtig geworden oder... Ja, ich glaube, die Hemmschwelle ist einfach niedriger geworden, weil man die ganze Zeit das vielleicht auch in Videos sieht, dass Leute das machen und das ja völlig normal ist.
Und glaubst du, dass die Zahlen oder der Anstieg auch irgendwas damit zu tun haben? Also was mir noch so durch den Kopf gegangen ist, das fand ich irgendwie auch sehr bezeichnend, beziehungsweise es passt auch so ein bisschen zu diesem Anstieg und zu der Droge an sich. Wenn ich zum Beispiel höre, dass Friedrich Merz darüber spricht, wir brauchen jetzt ab dem ersten Tag alle eine Krankschreibung. Die Leute arbeiten zu wenig. Also das ist ja das Gefühl, was vermittelt wird. Wir müssen länger arbeiten, wir müssen irgendwie mehr arbeiten, sonst geht es unserem Land irgendwie wirtschaftlich schlecht. Das löst ja auch in vielen einen Druck aus, gerade auch in jüngeren Menschen, die vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, wo geht's eigentlich hin im Leben. Und gleichzeitig weiß ich aber, ich muss eigentlich arbeiten, weil ich muss ja irgendwie mein Leben finanzieren. Und für viele ist es ja dann doch auch eine Droge, also Kokain, die einen leistungsfähiger oder die Menschen leistungsfähiger macht. Also treiben wir mit der Art, wie wir gerade leben oder was wir auch von uns als Menschen in dieser Gesellschaft erwarten, vielleicht auch die Zahlen der Kokainabhängigen nach oben, weil Leute einfach das Gefühl haben, ich schaffe das nicht alleine, ich muss quasi, ich brauche Hilfsmittel, um diesem Leistungsdruck irgendwie gerecht zu werden. Wie bewertest du das?
Also ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass, ja, wenn man 16 ist und hört, dass Kokain leistungssteigernd ist, dass man dann dazu greift, wenn man gerade, also ich kenne sehr viele Studenten und Studentinnen, die ja Amphetamine auch nehmen. Also Kokain ist da eher weniger verbreitet, aber Amphetamin...
Also muss man sagen, wirkt so ähnlich, ne?
Wirkt so ähnlich, aber man ist doch leistungsfähiger auf Amphetamin. Also es ist nicht so ein... Es klatscht halt nicht so in der Birne, sondern ist halt gleichmäßiger über längeren Zeitraum. Und ja, also es wäre ja blöd zu sagen, dass es nicht funktioniert. Also es funktioniert ja und man kann sich ja dazu belesen auch. Und wenn man den Leistungsdruck hat und man möchte das schaffen und die anderen sind ja auch so gut, und dann verleitet das auf jeden Fall.
Vor kurzem, vor wenigen Monaten, kam ja auch eine Doku auf Netflix raus, die du bestimmt auch gesehen hast, die Doku über Haftbefehl. In der geht es ja auch sehr, sehr viel um Kokain und um Abhängigkeit. Hast du die Doku gesehen?
Die habe ich gesehen letztes Jahr, ja.
Und was waren deine Gedanken dazu?
Ja, also...
Warst du zu dem Zeitpunkt, als du es gesehen hast, warst du da noch in Therapie oder noch abhängig?
Das war
oder?
Vor der Therapie, also da war ich, also ich bin ja jetzt auch noch abhängig, aber da war ich voll drin, ja, noch.
Was hat es dann mit dir gemacht, als du das gesehen hast?
Also mich hat die sehr getriggert, weil ich habe mir auch ganz oft die Frage gestellt, schaffe ich das jetzt hier überhaupt raus? Und Haftbefehl hat das ja dann auch so erklärt, dass das wie eine Kerze ist und die Kerze wird immer kleiner, wenn man konsumiert. Und ja, Kokain nimmt ja auch so einen Teil der Seele. Dann fragt man sich, kommt das wieder zurück? Werde ich wieder normal fühlen? Ja, also.
Ja, was waren denn zu dem, du hast ja gesagt, zu dem Zeitpunkt jetzt auch, als du die Doku gesehen hast, da warst du noch voll drin, da warst du noch, hast noch konsumiert. Und bevor du dich dann entschieden hast, ich mache jetzt eine Therapie, ich suche mir Hilfe von außen, welche Nebenwirkungen hatte denn dieser Konsum eigentlich auf dich, also auf deinen Körper und auf deine Psyche? Hast du da irgendwas gespürt?
Also ich hatte gar keine Motivation mehr für andere Dinge. Also zum Ende hat sich mein ganzes Leben halt nur noch um Kokain gedreht und wieder 2 Tage nüchtern, dass man wieder auskatern kann nach 5 Tagen und wieder vergessen, dass man konsumiert hat, dann wieder konsumieren.
Dann hast du dich ja entschieden, du gehst in die Therapie, haben wir ja vorher schon kurz einmal drüber gesprochen. Wie hast du die Zeit in der Therapie wahrgenommen? Also inwiefern konnte die Therapie dir helfen? Wie läuft sowas überhaupt ab?
Also erstmal bin ich auf Entgiftung gewesen. Das waren 14 Tage. Da muss man halt erstmal negativ sein. Mhm. Also ich war ja auf Cannabis und Kokain positiv. Genau. Danach bin ich dann direkt in die Reha.
Aber das heißt Entgiftung, wie muss ich mir das vorstellen? Man ist dann in so einer ambulanten Einrichtung und...
Das ist meistens auch vor Ort dann direkt an der Reha angebunden. Mhm. Und genau, da wird erstmal alles eingestellt, also auch mit Blutdruck mal schauen und dass man sich erstmal so einen Überblick verschafft über die Person und wie geht er denn auch mit Suchtdruck um. Und das wird ja auch alles schon festgehalten für die Reha dann. Und dann kann man sich halt dafür entscheiden, die Reha dann noch zu machen. Entweder schon hat man das schon vorher angemeldet oder man entscheidet sich auf der Entgiftung dann halt für die Reha.
Und Reha bedeutet dann Therapie?
Genau, Reha ist dann Therapie. Da hat man dann mindestens einen Therapeuten. Der ist dann oder sie ist dann Montag bis Freitag zu sprechen. Einzelsitzungen, Gruppenstunden hatten wir.
Aber du warst dann in der Einrichtung, in der du dann zu dem Zeitpunkt auch gelebt hast.
Genau. Ja. Also ich habe da festgelebt dann für 6 Monate.
Und was hat das für einen Prozess in dir ausgelöst? Also wie hat sich dein Denken oder dein Leben dann in dem Moment verändert? Also mit der Therapie?
Also es hat sich angefühlt wie von 100 auf 0, weil man hatte kein Handy. Mhm.
Ach, das wird einem dann auch weggenommen?
Ja,
das
genau.
Darf man, du hattest 6 Monate lang kein Handy?
Genau, 6 Monate. Oh, krass. Also nach 4 oder 6 Wochen war das, durfte man halt einmal die Woche sein Handy haben. Aber das für eine Stunde dann.
Alleine das ist ja, ja heute schon ein krasser Entzug.
Also das
wir sind
ist
ja
schon,
alle total abhängig von...
Das ist schon Folter, das merkt ja. man dann, ja. Das ist schon Folter.
Aber ihr durftet euch Serien angucken auf...
Einmal die Woche.
Ah, auch nur?
Genau.
Okay. Was macht man
Film
denn?
Dann aussuchen.
Was macht man dann die ganze Zeit?
Ja, das war für mich dann auch die Frage. Also das Konzept da war auf jeden Fall aushalten. Also auch mal mit sich selber beschäftigen, auch mal Ruhe finden, normale Beschäftigung wie Lesen oder rausgehen, Basketball spielen, halt wieder am Leben auch teilnehmen, weil am Handy sitzen ist jetzt nicht unbedingt am Leben teilnehmen zum Beispiel oder Fernsehen gucken. Aber es kann natürlich auch was Soziales sein. Also wir waren dann auch 30 Mann und dann haben wir uns im Gruppenraum hingesetzt, haben Fernsehen geguckt, war wie so ein kleines Kino. Ja.
Inwiefern hat dann die Zeit in der Therapie auch deinen Blick auf dich selbst verändert? Also hast du da Dinge, gab es Dinge, die du da zum ersten Mal erkannt hast? Oder was ich stelle mir das auch total schwierig vor. Du hast ja beschrieben, diese Droge hat dich quasi kontrolliert. Die war ein Teil von dir. Die war ganz, ganz tief in dir und in deinen Gedanken verankert. Wenn die dann weg ist, dann ist da ja auch erstmal wieder eine Leere, die man wieder mit anderen Dingen füllen muss. Was waren diese anderen Dinge, die dann vielleicht Stück für Stück wieder zurückgekommen sind?
Emotionen, ja. Emotionen wahrnehmen und ja, wie gehe ich jetzt mit diesen Emotionen auch um? Also man hat auf einmal dann ein Gefühl von Trauer gehabt oder man war verärgert, weil warum hat der jetzt so reagiert? Man konnte sich ja auch nicht isolieren, also... Ich konnte auf mein Zimmer gehen, aber da habe ich ja dann auch eine Person, mit der ich klarkommen muss. Und man muss sich mit seinen Problemen auseinandersetzen. Und auch zwischenmenschliche Dinge. Also ich habe gelernt, für mich auch Grenzen zu setzen und nicht zu sagen, ah, das ist mir egal, das kläre ich jetzt nicht mit der Person, weil ich denke, sie hat mir Unrecht getan, sondern ich distanziere mich jetzt und konsumiere dann halt. Sondern ich muss die Person ansprechen und sagen, hey, was ist mein Problem mit dir? Kommen wir da irgendwie auf den Nenner oder gehen wir uns einfach aus dem Weg? Also das war mein Punkt, das habe ich da sehr gut gelernt.
Würdest du sagen, es war schwieriger, die Drogen wegzulassen oder eher das mit sich selbst nüchtern dann klarkommen?
Also nüchtern mit mir selber klarkommen, das geht noch, aber dann nicht damit den anderen klarkommen. Das war das Schwierige. Aber ja, ich würde schon sagen, dass das Kokain weglassen, das ist dann doch schon ein bisschen schlimmer, als sich da mit den Leuten auseinanderzusetzen.
Und wie lange hat es dann gedauert in der Therapie, bis du zum ersten Mal festgestellt hast, okay, das funktioniert wirklich, also das bringt mich vielleicht auch in eine positive Richtung und das... Da gibt es wirklich die Aussicht, dass mir das auch vielleicht langfristig helfen kann. Mhm. Oder woran hast du das gemerkt? Also gab es irgendwelche Anhaltspunkte, irgendwelche Veränderungen in dir?
Das war nach der ersten Gruppenstunde. Ja, da.
Was ist da passiert?
Also da hat jemand aus der Gruppe dann zu mir gesagt, wir können versuchen, ein normales Leben zu führen, aber ein ganz normales Leben werden wir halt eh nicht mehr führen können. Und dann habe ich irgendwie so verstanden, okay, so ich bin auch nicht allein, so man kann sich immer austauschen mit den Leuten. Und das hat einen schon irgendwie Kraft gegeben, dass man auch nicht alleine ist.
Was würdest du sagen, wer ist, also aus heutiger Sicht betrachtet, wer ist verantwortlich dafür, dass du in so eine Abhängigkeit reingerutscht bist? Du selbst oder vielleicht auch dein Umfeld oder auch die Gesellschaft oder dieses, wie das Leben einfach funktioniert, die Gesellschaft, in der wir leben, wem würdest du die Verantwortung dafür geben?
Also die Verantwortung würde ich natürlich erstmal mir selber geben. Also ich habe ja nichts davon, wenn ich das dann abtue auf irgendwen. Ist wahrscheinlich das Gesamte dann. Also man kann natürlich dem Kind auch nicht die Schuld geben mit 16, das total planlos ist, aber ich will jetzt auch nicht meinen Eltern die Schuld geben oder das war wahrscheinlich einfach ja, dumme Ein Zufall gibt es ja, also an Zufälle glaube ich ja auch nicht, aber vielleicht einfach dumme Entscheidungen, dumm gelaufen. Ich habe Dinge selber halt nicht angesprochen, sondern die halt mit mir selber ausgemacht. Aber
was glaubst du, wäre es besonders gefährdet, in so eine Kokainabhängigkeit reinzurutschen? Also kann das jedem passieren oder welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein, damit das passieren kann?
Eine gute Voraussetzung ist auf jeden Fall, wenn du mit deinen Gefühlen nicht umgehen kannst und auch eher immer sehr stark wirkst, aber vielleicht dann doch ein bisschen weicher bist, als man das dir ansehen würde. Also ja, ich würde schon sagen, dass ich ein sehr gefühlsvoller Mensch bin und das sehe ich halt auch bei den anderen Leuten, die Kokain konsumieren, die vielleicht dann auch nie erfahren haben, was Liebe ist oder auch nicht mit einer Beziehung richtig umgehen können. Also das, genau, die Leute sind sehr gefährdet, würde ich sagen, für Kokain.
Die Zeit, in der du in die Abhängigkeit reingerutscht bist, also als das losging, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wir haben ja jetzt mittlerweile mit Social Media und TikTok ist das ja alles nochmal viel, viel krasser geworden. Auch so das, die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen in unserem Alltag. Würdest du sagen, also wenn du jetzt heute nochmal in dieser Situation wärst oder wenn jetzt heute der 17-jährige Marco hier sitzen würde, mit Social Media und diesen ganzen Dingen, die damit zusammenhängen, ist es heute noch gefährlicher, in so eine Abhängigkeit reinzurutschen? Oder hat sich da eigentlich deiner Meinung nach nicht so viel verändert?
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall leichter geworden. Also ich denke mal, jeder, der 15 ist, kann sich alles besorgen, was er will, vor allem in Berlin. Also wir hatten da noch ein bisschen Probleme, also wir mussten uns da noch ein bisschen zurechtsuchen, okay, wer kennt wen. Mhm. Ich glaube, heute wird es einem extrem leicht gemacht.
Über
ja, ich habe auch schon Flugblätter irgendwie in Briefkästen gesehen, hier Kokain, Taxi und alles. Und ja, Social Media, dann werden Nummern angezeigt, Telegram-Nummern, dann gibt es da Chats, da kannst du dir dann dein Taxi holen, der fragt nicht, bist du 16, bist du 18.
Also das kann ich wirklich bestätigen, hier in Berlin hängen überall diese Sticker auch rum, gerade hier an der Tür vorne wieder eingesehen mit QR-Codes, die man scannen kann. Also die Infrastruktur, gerade in so einer Stadt wie Berlin, ist natürlich total groß. Und dann kommen ja noch die ganzen Online-Möglichkeiten dazu, die es natürlich auch gibt. Würdest du sagen, dass man nach so einer Abhängigkeit wieder derselbe Mensch werden kann wie davor? Oder will man das überhaupt?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass einen das geformt hat. Es hat einen ja irgendwo auch ein bisschen stärker gemacht. Klar sind hat man auch einige Defizite jetzt, also aber an denen kann man ja arbeiten. Also mir fällt es zum Beispiel sehr schwer, mich zu konzentrieren. Also mein Langzeitgedächtnis funktioniert sehr gut, mein Kurzzeitgedächtnis ist jetzt nicht ganz so gut. Bei Fragen muss ich öfter mal nachfragen. Ja, und wie gesagt, auch mit Emotionen, das muss ich halt alles erstmal wieder lernen. Das wird sich dann in 2 Jahren zeigen, ob ich das so hinbekommen habe, wieder mit den ganzen Emotionen fühlen, vielleicht mal irgendwann eine Beziehung führen. Ja. Aber da ist schon einiges auf der Strecke geblieben, dass man auch, also ich würde auch sagen, ich bin emotionskalt geworden, aber daran arbeite ich gerade.
Ja. Du hast ja dann nach 6 Monaten auch die Therapie abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen, kann man das so sagen? Oder wie nennt man das?
Ich muss ehrlich sagen, das war ein Punktesystem dort.
Aha.
Ja, wie gesagt, ich bin zu einem Bewerbungsgespräch nicht gegangen, deswegen habe ich mir dann die 10 Punkte da gesammelt. Also da musste ich 2 Wochen vorher gehen, aber die Therapeutin meinte auch, alles gut. Also wir sind jetzt nicht im Bösen auseinandergegangen. Genau. Also ich musste 2 Wochen vorher die Reha verlassen, weil ich mich quasi auch nicht an die Regeln gehalten habe.
Okay.
Genau.
Aber du bist, seitdem du die Therapie gemacht hast, clean.
Genau, ich bin, seitdem ich die Therapie gemacht habe, clean.
Und wie fühlt sich das so an für dich jetzt gerade? Wie geht's dir jetzt seitdem?
Ja, man ist, man ist sehr stolz auf sich. Hätte ich vielleicht vor 2 Jahren nicht gesagt. So hätte ich gesagt, ja, ich bin halt clean. Aber jetzt kann ich wirklich sagen, ich bin stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Weil ich kann mich immer zurückerinnern, wie habe ich mich letzten September gefühlt. Und ich bin echt stolz und auch übertrieben glücklich, dass ich das daraus geschafft habe. Ja, und auch dankbar. So, Weil man hat ja auch von anderen Fällen gehört, die haben so viel konsumiert wie du und die schaffen das halt nicht. Oder es gab auch viele Personen, die machen schon ihre 100., 200. Entgiftung. Und dann kommt man halt schon ins Zweifeln. Auch wenn einem gesagt wird, ja, 5% schaffen es, clean zu bleiben von 100. Also,
das ist die Quote?
Ja, das ist 5%. Die Quote. 5 von 10, genau. 5 von 100, Entschuldigung.
5 von 100.
5 ja. von 100.
Das ist gar nicht mal
die
so
viel. Die nach 2 Jahren ja. nicht rückfällig werden.
Okay, 2 Jahre.
Und was
Jahre.
Dann danach ist, ist auch wieder in den Sternen.
Was gibt dir jetzt Kraft in deinem Alltag? Also wie gestaltest du jetzt seitdem deinen Alltag? Was hat sich da verändert? Also welche Methoden hast du, um dem Suchtdruck standzuhalten? Und wie taucht der oft auf? Also ist der oft da? Oder wie?
Mittlerweile nicht. Ich muss natürlich auch sagen, ich beschäftige mich natürlich auch jeden Tag da mit meinen Videos über das Thema Sucht. Und ich muss mein Leben auch Struktur geben. Also ohne Struktur merke ich ganz schnell, dass man wieder in alte Gewohnheiten kommt. Und das ist gar nicht gut bei mir. Ziele setzen ist bei mir ein ganz großes Ding. Genau.
Was ist gerade dein Ziel?
Also mein Ziel.
Oder grade, deine Ziele?
Also ich rede nicht ganz so gern so über Ziele.
Okay.
Aber ja, gerade für meinen Account, wenn ich ganz ehrlich bin, die ersten 10.000 Follower und dass man natürlich mehr Menschen erreichen kann. Genau. Aber natürlich erstmal clean sein bis
Klar.
Ende des Jahres. Ja. Das ist mein Hauptziel. Genau.
Ich habe eigentlich nur noch eine letzte Frage an dich.
Ja.
Und zwar, wenn du jetzt deinem Ich von damals, der gerade irgendwie darüber nachdenkt, seine erste Line zu ziehen, oder vielleicht auch anderen Menschen, die vielleicht jetzt in ihrem Umfeld immer mal wieder mit Kokain konfrontiert sind oder es vielleicht sogar schon mal ausprobiert haben, was würdest du denen aus deiner heutigen Perspektive mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, was würdest du denen sagen?
Ich würde ihm sagen, lass es einfach. Also wenn du nicht weißt, wie es sich anfühlt, dann vermisst du es halt nicht. Genau. Das ist aber auch meine Meinung zu Alkohol. Also jeder darf natürlich trinken oder konsumieren, was er will. Also ich will da nichts vorschreiben. Aber ich glaube, würde ich mich jetzt nochmal entscheiden, hätte ich auch nie Alkohol getrunken. Das ist meine Meinung dazu.
Also am besten einfach gar nicht erst in Versuchung bringen lassen. Und
genau. Also wie gesagt, wenn man es unter Kontrolle hat, Alkohol und Cannabis, da würde ich nochmal ein Auge zudrücken. So. Also es gibt ja auch Beispiele, wo es dann funktioniert. Aber
kann man Kokain unter Kontrolle halten? Was meinst du? Wie siehst du das bei der Droge?
Ich glaube, auf lange Sicht kann man das nicht schaffen. Schon alleine, weil es ist halt bei Alkohol braucht das halt sehr lange Zeit, bis man eine Sucht aufbaut. Ich weiß nicht, wenn man 17 ist, ein halbes Jahr. Ich glaube, wenn man 30 ist, kann das bis zu 20 Jahre dauern. 10, 20 Jahre, bis man dann eine Sucht entwickelt.
Ja.
Bei Kokain geht das halt sehr viel schneller. Oder bei Opiaten schon nach 3 Wochen. Bei Kokain, ja, also wenn man einen Monat Kokain konsumiert, 2 Gramm, bist du auf jeden Fall abhängig. Also du wirst auf jeden Fall Entzugserscheinungen haben, die dich dein Leben begleiten.
Ja.
Und auch nach 10 Jahren, wenn du dann wieder konsumieren solltest, fängst du da an, wo du aufgehört hast.
Ja, ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall auch sehr deutlich rübergekommen im Gespräch, dass das keine schöne Sache ist, wenn man abhängig ist nach Kokain und auch sehr viele Konsequenzen hat für dein eigenes Leben und ja, eigentlich für den Rest deines Lebens, weil man sich dann immer in irgendeiner Form damit auseinandersetzen muss. Im besten Falle schafft man es dann natürlich irgendwann clean zu werden. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Schlusswort. Und ja, ich bedanke mich bei dir, dass du so offen warst und ja, über deine Suchtgeschichte gesprochen hast. Ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr interessant, da mal so einen Einblick zu bekommen, wie sich so eine Abhängigkeit anfühlt. Aber auch, wie man es vielleicht wieder rausschaffen kann und wie du ja auf deinem Account auch thematisierst, ja, sein Leben zum Positiven verändern kann. Und das ist doch total schön. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute auf deinem Weg.
Ja, Dankeschön. Dankeschön.
Dankeschön. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.